Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Neben mir sitzt Dr. Jörg Leitholz. Lieber Jörg, herzlich willkommen zum Podcast Christoph Hess. Ich freue mich, dass wir ein Gespräch führen. Und ich muss sagen, als ich vom FN-Verlag das Buch Lernen vom Pferd geschickt bekam, ich bin auch Autor des FN-Verlages mit 3 Büchern zum Thema Besser Reiten, war ich begeistert. Habe ich gesagt, endlich mal einer, der sich diesem Thema öffnet und mal sagt, was wir Menschen vom Pferd lernen können. Und ehe wir darüber sprechen, wie du die Idee gehabt hast, dieses Buch zu schreiben, wie dein Werdegang ist, würde ich dich gerne mal als Persönlichkeit vorstellen. Und das Beste ist, du stellst dich selber vor.
Ja, das mache ich sehr gerne. Lieber Christoph, zunächst mal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast. Ja, ich bin mittlerweile fast 60 Jahre alt vom Lebensalter her. Pferde begleiten mein gesamtes Leben von frühester Kindheit und frühester Jugend an und sie haben mich immer fasziniert. Als Sportpartner, als Wegbegleiter in der Familie, über die Tochter und ich habe eigentlich immer das Ganze drumherum auch sehr, sehr geschätzt. Die Landwirtschaft, wir hatten 20 Jahre einen kleinen eigenen Reitstall. Und so waren die Pferde sehr, sehr prägend für mich, neben meiner Berufstätigkeit. Und diese beiden Themen habe ich zusammengebracht in diesem Buch.
Wenn man deine Sprache, deine Stimme hört, dann weiß man, du kommst nicht aus den norddeutschen Gefilden, eher aus dem Südwesten Deutschlands. Und wenn man einen Doktorentitel hat, dann wird man nicht Dr. Hipp sein, sondern einen anderen hippologischen oder weniger hippologischen Background haben. Du hast ja was mit Pferden gemacht, wie du gesagt hast. Das würde mich mal interessieren. Wie ist dein eigentlicher Werdegang gewesen?
Ja, Süden ist schon mal richtig. Es war noch etwas weiter südlich, meine Geburtsstadt. Es war die Stadt in Mailand in Italien. Mein Vater war da Direktor der deutschen Schule. Auch er war ein begeisterter Reiter. Und die Bundesrepublik hat ja überall Auslandsschulen weltweit. Und in Mailand war eine sehr, sehr große davon. Und so habe ich die ersten 6 Jahre meines Lebens im wunderschönen Italien verbracht. Dann hat es mich nach Unterfranken verschlagen, wo mein Vater eine weitere Schule übernommen hat als Direktor dann bis zu seinem Ruhestand. Und so ist diese süddeutsche Prägung entstanden. Studiert habe ich dann in Würzburg, in Hall in Großbritannien und in Berlin, sodass dann sozusagen die Annäherung an den Norden vollzogen wurde oder stattgefunden hat. Und dann bin ich beruflich bedingt ins Schwabenland gegangen, weil irgendwann nach der Promotion Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, politikwissenschaftlicher Schwerpunkt, ich habe auch an der Freien Universität Berlin 5 Jahre als Lehrbeauftragter gearbeitet, mit großer Freude. Aber irgendwann muss man dann überlegen, bleibt man in der Wissenschaft oder geht man in die Wirtschaft, macht man einen Schnitt. Und den habe ich dann gemacht und bin nach Stuttgart gegangen, zu einer großen Bank, die damals noch eine kleine Bank war, regionale Anfänge, die sogenannte LBS Württemberg. Die ist dann über 3 Fusionen zu einem großen Finanzinstitut geworden. Und diese ganzen Jahre, fast 30 Jahre habe ich da verbracht, die haben mich sehr geprägt, in meinem Denken auch nochmal über die Pferde nachzudenken, über Menschenführung nachzudenken. Ich war da zuletzt Vorstand für Markt und Vertrieb. Das heißt, ich hatte 1000 Außendienstler zu betreuen, die den Vertrieb der Finanzprodukte genommen haben. Wir haben 130 Banken und Sparkassen betreut mit vielen Menschen, die da zu koordinieren und zu steuern waren. Und Vertrieb heißt immer auch einwirken auf die Menschen, nicht kommandieren. Das ist bei Handelsvertretern nicht ganz einfach, weil das natürlich alles Kleinunternehmer sind, sehr agile Kleinunternehmer sind. Und das war sozusagen der Hintergrund, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, wie führt man Menschen, und die Parallelen zum Pferd, die waren dann so klar und eindeutig, dass ich dann vor 4 Jahren letztendlich gesagt habe, komm, das sollte man doch mal zu Papier bringen. Und jetzt liegt das Buch da. Ich bin sehr froh, dass ich es beim FN-Verlag veröffentlichen durfte. Ich hätte es auch woanders eigentlich nicht veröffentlichen mögen. Ich wollte es also tatsächlich mit den klassischen Elementen der Reitlehre verbinden, weil ich da auch ganz viele Dinge sehe, die wir da doch gemeinsam anschauen können.
Ich würde gerne mal wieder einen halben Schritt zurückgehen, ehe wir auf das Buch zu sprechen kommen, weil ich immer glaube, Autoren, und du bist ja auch einer, du bist ja kein Profi-Autor, sondern du hast etwas geschrieben, was aus deinem Herzen herausgekommen ist, was mit deiner Lebenserfahrung, deinem Leben eng verbunden ist. Und dein Leben ist einmal der berufliche Bereich gewesen, die Bank. Du hast einmal das Stichwort Tochter erwähnt, die dich wieder zum Reiten gebracht hat. Und du hast ein Stichwort gegeben, 20 Jahre einen Stall gehabt. Kannst du das nochmal bitte, dieses Puzzle, was ich hier gerade zusammengebracht habe, so ein bisschen entpuzzeln, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was dahinter steckt? Weil das ja sicherlich A, für dich persönlich prägend war und sicherlich auch Konsequenzen hat, die man hier in diesem Buch Lernen vom Pferd dann nachlesen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben diesen Stall 20 Jahre betrieben. Wir haben den selber aufgebaut in einem alten Kuhstall, haben diesen Stall angepachtet und umgebaut, 2 Hektar Land dazu und haben dann ein Viereck angelegt und die Sachen, die man da machen muss. Und da hat man zum Beispiel gelernt, dass der wichtigste Mensch im Stall der Stallmann ist, nämlich der Landwirt, der tatsächlich diese 20 Jahre, 365 Tage im Jahr morgens um 5:30 die Pferde auf die Koppel gebracht hat, gefüttert hat und umsichtig in dem Stall war. Das war ohne Zweifel der wichtigste Mensch im Stall. Und wir haben da wirklich schöne Jahre verbracht. Wir hatten dann Einsteller, das war nach Boxen. Die eine Hälfte war mit 4 Pferden von uns immer belegt und die anderen 4 haben wir verpachtet und auch da vermietet. Und auch da lernt man natürlich die Menschen kennen und das war einfach eine interessante Erfahrung. Mit meiner Frau, meine Tochter ist dann natürlich groß geworden, hat mit 3, wie das so üblich ist, im Reiterhaushalten ihr erstes Pony bekommen und ist dann über die Juniorenprüfungen jetzt zu einer Springreiterin geworden, die hier in Münster tatsächlich studiert und arbeitet und das mit großem Engagement auch weiter betreibt.
Und das hast du neben deiner beruflichen Karriere machen können, sodass also Pferde und ein berufliches Fortkommen, weit bist du ja gekommen in deiner beruflichen Karriere, beides miteinander verbindbar war?
Aus heutiger Sicht hat sich das sogar gegenseitig befruchtet. Weil, ich sage jetzt mal, zentrale Dinge, die nicht ganz unwichtig sind für Erfolg, sind zum Beispiel Klarheit oder sind Berechenbarkeit oder sind Verlässlichkeit. Und das lernt man natürlich ganz wunderbar im Stall, im Umgehen mit den Menschen, die da sind, im Umgehen mit den Pferden. Und diese Erfahrungen, die man da gemacht hat, die haben auch mein berufliches Leben stark geprägt. Und also ich empfinde das nicht als Widerspruch oder noch zusätzlich nebenbei, sondern für mich hat sich das immer die ganze Zeit ergänzt. Und im Übrigen bin ich ja nicht der Einzige, der sozusagen in der freien Wirtschaft unterwegs ist und nebenbei die Ställe oder Züchte oder Gestüte unterhält. Also insofern, da gibt es ja auch sehr, sehr gute Beispiele, wie das funktionieren kann. Und wie gesagt, also es war dann wichtig, den Stall gut zu organisieren, Stichwort Stallmann. Es war wichtig, das Ganze drumherum gut zu organisieren. Aber wenn man das hinbekommt, dann hat es eigentlich für uns gut gepasst. Und wie gesagt, da steht ganz viel an Lebenserfahrung auch in dem Buch drin. Und hat mich geprägt, keine Frage.
Und war es irgendwo auch ein Ausgleich gegen oder neben dem, was du beruflich leisten musstest? Da warst du ja wahrscheinlich wahnsinnig gefordert. Und die Pferde haben dich irgendwo geerdet?
Die Pferde haben mich in der Tat geerdet. Die schönste Zeit war eigentlich immer, wenn ich morgens um 5 in den Stall gegangen bin und ausgeritten bin. Das habe ich auch schon als Student gemacht, wunderbar in Berliner Grunewald, vom Reitverein der Berliner Studenten aus in Berlin-Tüppel, traditionelle große, schöne Reitanlage. Gibt es jetzt leider nicht mehr, weil sich die Tiermedizinische Fakultät da ein Stück weit auch ausgebreitet hat. Aber damals war das eine wunderschöne, große Reitanlage mit einer Geländestrecke und allen Möglichkeiten. Und da bin ich dann tatsächlich morgens immer in den Stall gegangen und habe da 1 oder 2 Pferde geritten und bin dann um 7 oder 8 Uhr ins Büro gegangen und war dann natürlich bereit für einen Arbeitstag. Aber man hatte schon mal etwas ganz anderes erlebt und ich habe das für mich als sehr, sehr heilsam empfunden. Also ich habe das immer genossen und so kam dann eins zum anderen und das hat sich eigentlich sehr gut gefügt alles.
Gab es ein Schlüsselerlebnis in dieser Zeit, das die Basis dafür war, dass du sagtest, Mensch, ich muss ein Buch mal schreiben? Und wahrscheinlich ist der Titel auch nicht sofort da gewesen, sondern das hat sich allmählich entwickelt. Wie ist da der Anfang gewesen?
Also eigentlich ist das Buch ein Corona-Kind. Ich habe 2020, 2021 bei Markus Lemmle, der war damals Ausbildungsleiter in Alpführen einen Trainerlehrgang gemacht und hat man sich zwangsläufig nochmal oder zum Glück nochmal beschäftigt, sehr intensiv nochmal mit der Theorie, Ausbildung von Reiter und Pferd in Trainer A habe ich da gemacht. Und durch das Thema Corona ist dieser Lehrgang immer wieder unterbrochen worden. Also man war immer eine Woche da, dann war wieder Lockdown, dann ging es weiter und so. Also es war relativ schwierig. Und in dieser Zeit ist dieser Gedanke gereift und entstanden, weil der Markus gesagt hat, Menschenskind, du hast doch in deinem beruflichen Leben diese erlebnispädagogischen Seminare mit Pferden haben wir angeboten, im Unternehmen auch. Du hast doch da gute Erfahrungen, fass das doch mal zusammen. Und ich habe dann natürlich gesagt, ich fasse das mal zusammen und habe es dann an die Seite gelegt. Aber irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Dann war in der Tat dieser Titel eigentlich sehr früh da, weil ich habe in meinem früheren Leben auch als Journalist gearbeitet und da weiß man, die Überschrift ist eigentlich das Wichtigste von dem ganzen Thema. Und das war mir irgendwie klar, dass dieses Buch Lernen vom Pferd heißen muss. Und so kam dann eins zum anderen. Dann war zum Glück jemand dabei, auch eine Teilnehmerin an dem Lehrgang, die hatte einen Mann und der ist begeisterter Fotograf. Also die allermeisten Fotos, die in diesem Buch drin sind, sind da entstanden. Wir haben dann nochmal ein Fotoshooting gemacht. Der junge Mann, der da auf dem Titel zu finden ist, das ist der Sohn dieser beiden. Also das war so eine Dynamik, die sich dann letztendlich aus diesem Trainerlehrgang entwickelt hat. Wir haben uns sehr gut verstanden, sind auch bis heute noch in Kontakt, eben wahrscheinlich, weil es so schwierig und umständlich war unter Corona. Und so kam dann eins zum anderen. Und ich habe das auch morgens wiederum dann vor der Arbeit und am Wochenende natürlich mit viel, viel Herzblut geschrieben. Und ich bin jetzt sehr froh, dass es jetzt abgeschlossen ist natürlich auch und bin jetzt gespannt, wie die Resonanz dann natürlich sich entwickelt.
Ich bin immer wieder dabei, einen halben Schritt nochmal zurückzugehen. Was hast du denn mit Pferden managermäßig gemacht? Wie ist der Markus Lemmle darauf gekommen? Was war da dein Ansatz? Weil das ist ja etwas, was ja hier auch im Buch sich sehr deutlich widerspiegelt.
Also ich war immer schon ein großer Anhänger von Erlebnispädagogik. Also wir haben in der Firma, für die ich gearbeitet habe und was ich jetzt auch als Selbstständiger fortsetze, wir haben mit Persönlichkeitsinventaren gearbeitet. Also alle Führungskräfte, wo wir gesagt haben, da gibt es eine Perspektive, die wurden zunächst mal mit Persönlichkeitsinventaren analysiert, sage ich jetzt mal. Das sind standardisierte Fragebögen, die bestimmte Persönlichkeitsitems rausarbeiten. Also ist der Mensch extrovertiert, ist er introvertiert? Nichts davon ist falsch, aber oftmals macht es sehr klar, wenn man sich das nochmal anschaut. Das war also der erste Schritt. Und der zweite Schritt war, dass wir in dem Unternehmen viel mit Erlebnispädagogik gearbeitet haben und ganz viele Sachen gemacht haben. Also zum Beispiel Gletscherwanderungen oder Bergsteigen auf die Zugspitze oder Hausbootfahren in Frankreich. Also viele Dinge, die Leute aus ihrem beruflichen Kontext rausbringen, weil da ist ja alles sehr, sehr eingefahren und man kennt sich und so, ne? Und wir haben dann immer so kleine Mikroabenteuer, haben wir das genannt, ja, wo dann die Leute 2-2,5 Tage draußen waren. Und da hat sich ganz viel entwickelt. Also gerade bei jungen Führungskräften, die eben dann einfach mal in einem völlig anderen Kontext sich selbst organisieren mussten, also zum Beispiel Übernachtung im Tipi, ja, selbst sich versorgen, eine Brücke bauen im Wald. Also solche Mikroabenteuer haben wir da eben angeboten. Und eins davon, noch damals ohne mein Zutun, das gab es also schon, als ich die Verantwortung da übernommen habe. Ich habe da eine Trainerakademie gehabt mit 20 festangestellten Trainern und vielen Freiberuflern. Da gab es eben auch schon einen Bestandteil Lernen vom Pferd. Das dauerte dann immer 2 Tage, 2,5 Tage. Und die Trainerin war die Steffi Kuhl, die auch viel bei dem Buch mitgewirkt hat. Und die Leute kamen tatsächlich begeistert von diesen Trainings zurück. Und das hat mich immer eigentlich einerseits überrascht, andererseits natürlich gefreut, weil das Lernen vom Pferd ist ja ein sehr ruhiges Seminar. Das ist ja nichts, was spektakulär ist, sondern da geht's, man macht kleine Übungen, man ist einfach in der landwirtschaftlichen Situation. Wir werden das also auch mit Marbach nächstes Jahr machen. Da werden die Leute einfach eine Gestützführung mitbekommen, einfach sich mit diesem Thema so ein bisschen auseinandersetzen. Und das war wirklich faszinierend. Die erzählen teilweise noch heute, als das Buch dann rauskam, haben mich viele angerufen und gesagt, Mensch, ja, also ich kann mich noch genau erinnern, wie das damals war und so. Und das hat mich eigentlich auch nochmal dazu gebracht, zu sagen, ich möchte das mal einfach vernünftig und gut und solide aufarbeiten. Weil es gibt natürlich auch viele Scharlatanerien. Man muss auch aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Das ist natürlich kein Lösungsmittel für alle möglichen Probleme. Aber es ist ein starkes erlebnispädagogisches Format. Das war der Hintergrund für das Buch.
Was würdest du sagen, was sagst du, was ist die Kernbotschaft deines Buches, Lernen vom Pferd. Wie gesagt, der Titel, faszinierend. Wirksam leben, führen, arbeiten. Und dann Persönlichkeits- und Verhaltenstraining mit Pferden. Also mich hat das so angesprochen, als ich das gelesen habe. Ich habe da drin geschmökert, habe immer wieder reingeguckt, weil es total meiner eigenen Vorstellung entspricht. Und ich bin begeistert, wie du das gemacht hast. Aber was würdest du jetzt den Lesern sagen, warum sollen sie, oder den potenziellen Lesern, müssen wir genauer sagen, warum sollen sie das Buch kaufen?
Ja, sie sollen das Buch kaufen, oder ich lade sie ein, mit ihnen auf eine Reise zu gehen mit mir. Und zwar, der Hauptteil dieses Buchs besteht ja aus 14 Fragen. 14 Fragen, die also das Pferd an den Reiter und auch an den Trainer stellt im Übrigen, ja, und die auch Mitarbeiter an ihre Führungskräfte stellen. Also es sind 14 Fragen, die einfach, wenn vernünftig zusammengearbeitet werden soll im Betrieb oder wenn die Ausbildung vernünftig vorangehen soll, dann sollten die möglichst positiv beantwortet werden. Also der Klassiker ist, bietest du Sicherheit? Kennst du die Richtung? Darf ich dich ernst nehmen? Eine nicht ganz unwichtige Frage. Haben wir Spaß und Freude miteinander? Ja, das sind also Fragen, die sowohl in der Reitausbildung, in der modernen, heutigen Reitausbildung ihren Platz haben müssen, auch haben natürlich, die aber auch für das Zusammenleben im Betrieb wichtig sind. Und wir haben in der Tat die Führungskräfte, die bei uns groß geworden sind, genau mit diesen Fragestellungen beschäftigt und befasst, weil natürlich moderne Führung und heutige Ausbildung von Pferd und Reiter diese Parallelen einfach haben. Da kann man eben nicht mehr kommandieren. Da muss man natürlich manchmal auch sagen, was zu passieren hat oder nicht. Aber ich sage jetzt mal, im normalen Umgang miteinander von Pferd und Reiter und Trainer und aber auch von Mitarbeiter und Führungskraft oder in Projekten ist man ja in der Richtung unterwegs, dass man eben zusammen gut arbeiten will. Und da sind diese Fragen, wenn sie positiv beantwortet werden, fast ein Erfolgsgarant. Ja? Also die Menschen, bist du für mich wichtig? Ja? Also wenn die natürlich ihre Führungskraft nicht akzeptieren oder für unwichtig halten für irgendwelche Themen, die zu lösen sind, dann wird schon mal schwierig. Bist du präsent bei mir? Ja? Also wie präsent ist jemand? Das macht sich jetzt nicht mit Lautstärke unbedingt bemerkbar, aber es macht sich zum Beispiel bemerkbar, wie relevant ist eine Führungskraft für den Erfolg und so. Und das sind also ganz softe Themen zunächst mal, sehr softe Themen, aber wir haben halt, und das war auch ein roter Faden meiner 20-jährigen Tätigkeit als Führungskraft, diese soften Themen sind eigentlich die entscheidenden. Ja? Also die entscheiden Projekterfolg, die entscheiden Markterfolg. Ja? Also die Produkte sind alle mehr oder weniger austauschbar, die wir verkauft haben im Finanzdienstleistungsbereich. Da geht es vielleicht um Zinssätze in Maßen, ja, aber im Wesentlichen geht es darum, wie wird das Produkt verkauft, wie wird eine Finanzierung, es ging um Baufinanzierung und Bausparen, wie wird das an den Kunden verkauft und wie wird er mitgenommen. So, und da brauche ich diese Soft Skills zwingend, sonst wird es dauerhaft mit dem Erfolg wahrscheinlich nicht ganz so gut werden.
Diese 14 Fragen, da hatte ich mich, als ich in dein Buch reingesehen habe und da eine ganze Zeit auch mit den verschiedenen einzelnen Kapiteln mich beschäftigt habe. Wie bist du gerade auf diese 14 Fragen gekommen? Sind das 14 Fragen, die du im Laufe deines beruflichen Lebens selber entwickelt hast, oder gibt es da eine Theorie dahinter? Das ist mir nicht ganz klar gewesen.
Also es ist eine Mischung aus beidem. Es gab vor 10 Jahren schon mal ein Buch, das hieß Pferdeflüstern für Manager. Das hatte 300 Seiten und war damals eigentlich auch so ein ganz guter Erfolg, ist nicht im FN-Verlag erschienen. Und das war ein Kleinunternehmer, der einfach beschreibt, wie er das Büro von seinem Vater übernommen hat. Und der hat die von diesen 14 Fragen schon einige Mal so vorformuliert. Und dann habe ich mir einfach überlegt, was ist wichtig in deinem beruflichen Leben? Wie möchtest du als Führungskraft wirken? Was ist deine Message? Wo ziehst du auch deine Kollegen mit und wo möchtest du die Punkte setzen? Und so sind diese Fragen entstanden. Da kann man noch zwei dazu tun oder eine wegmachen. Das sind jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Aber das waren für mich eigentlich so die relevantesten Fragen, wenn es darum ging, wann ist Führung gut? Also wir reden ja, Führung muss wirksam sein. Wirksam sein. Das sind wir auch bei der Einwirkung, nicht? Der Reiter muss ja auch einwirken. Nicht? Wenn er keine Einwirkung hat, eine einzelne Hilfe kann er geben, aber es muss halt zusammenpassen, es muss für das Pferd kohärent sein. Genauso muss das für die Mitarbeiter auch kohärent sein, was sein Vorstand da erzählt. Also, ne? Und sowohl die Pferde wie auch die Mitarbeiter haben ja da ganz feine Antennen. Nicht? Also wenn ich jetzt zündende Reden halte und 3/4 der Leute, die da sitzen, wissen, aber die Hälfte stimmt davon nicht, dann habe ich Probleme mit meiner Authentizität. Also diese Fachbegriffe, diese eigentlich sehr sperrigen, ja, die ja auch hinten im Buch auftauchen, die lassen sich eigentlich mit dem Pferd sehr, sehr einfach übersetzen. Also relevant sein bedeutet wirksam sein. Also diese ganzen Begriffe stecken da drin und so ist es letztendlich entstanden.
Und das, weil du das gerade sagst, es gab ein eher sperriges Buch zu einer ähnlichen Thematik. Was mir bei diesem Buch besonders gut gefällt, ist irgendwie die Praktikabilität. Es ist easy going. Man hat Spaß, da reinzugucken. Es ist gut aufgemacht. Auch die Bilder sind sehr gut. Die sind sehr informativ. Und wir sind ja Augenmenschen. Wir sind es ja durch die sozialen Medien gewohnt, schnell was zu erfassen. Wir sind auch wahrscheinlich schnell am Ende mit der Thematik, weil wir uns als Menschen gar nicht mehr so gut konzentrieren können, wie vielleicht noch Generationen vor uns, die dicke Schmöker und dicke Bücher gelesen haben. Das finde ich sehr, sehr gut aufgemacht, gut nachvollziehbar. Was ist die Kerngruppe derer, die dieses Buch lesen sollen?
Ja, also das war von Anfang an, da habe ich auch viel mit Alena Rittermann und der Lektorin, der Carla Mattis, diskutiert am Anfang. Im Prinzip geht es ja um vier Zielgruppen. So. Und die eine Hälfte der Zielgruppe hat durchaus Pferdeerfahrungen und die andere Hälfte hat die eben nicht. So. Und das macht es natürlich nicht ganz einfach, so ein Buch zu schreiben. Also wie tief tauche ich da in die Fachlichkeit ein? Was kann ich voraussetzen und wo muss ich einsteigen? Also das war ein Thema, das war auch ein roter Faden, der mich eigentlich von Anfang an begleitet hat. Also wie tief und wie theoretisch steigt man ein? Und wenn du sagst Praktikabilität, das freut mich sehr. Das Buch atmet natürlich die ganzen Erfahrungen, die in dem Unternehmen über diese Pferdetrainings gemacht wurden. Ich habe mich intensiv auch mit der Steffi Kuhl auseinandergesetzt. Volker Mainzer, der wird auch in dem Buch erwähnt. Der war jahrelang, mehr als 10 Jahre, der Leiter dieser betrieblichen Akademie, also auch ein begeisterter Outdoor-Mensch, der also auch dieses Thema Erlebnispädagogik immer sehr hochgehalten hat. Also das ist alles praxisgetestet, was da drin steht. Ich habe ja auch einfach mal einen 2-Tages-Ablauf da rein skizziert. So werde ich das im Übrigen auch nächstes Jahr mit Marbach dann eben anstarten. Und das ist eigentlich die Ausgangslage. Es geht natürlich auch an Reiter, Reitlehrer, überhaupt gar keine Frage. Also es wäre sicherlich ein interessantes Feld auch noch für Menschen, die gewisse reiterliche Erfahrungen haben. Aber es geht schon drum, also es geht eher also auch in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, es geht in das Thema Coaching, ja, also das muss man gut austarieren. Aber es war von Anfang an der Reiz, aber auch das Risiko in dem Buch, dass eben sehr verschiedene Zielgruppen da angesprochen sind.
Also mich hat es insofern auch angesprochen, weil ich glaube, Reiten ist ja mehr als nur Technik erlernen, wie es in den Richtlinien für Reiten und Fahren der Deutschen Reiterlichen Vereinigung des FN-Verlages niedergeschrieben ist und den Büchern, die also unmittelbar an die Richtlinien ausgerichtet sind. Dennoch glaube ich, dass ein Reitlehrer, eine Reitlehrerin, egal ob Trainer CBA oder im Berufsbereich unterwegs als Pferdewirtschaftsmeister oder Pferdewirt, klassische Reitausbildung, ich glaube, auch für die hat das Buch eine hohe Relevanz. Kannst du dir denken, warum ich diese Idee habe?
Also ich habe ja auch in dem Buch dargestellt, dass ich aus meiner Sicht, die Entwicklungen in der Reiterei, in der Reitausbildung, im Training und im beruflichen Management-Kontext, die haben sich eigentlich mehr oder weniger parallel entwickelt. Ne? Also man kommt aus einer Welt, wo sehr direktiv kommandiert wurde, ja, in beiden Bereichen. Das hat sich dann über Jahre und Jahrzehnte letztendlich ein Stück weit verändert. Und heute hatten wir auch auf der FN-Tagung hier vor kurzem einfach den Anspruch, war auch da das wichtigste Thema Reflexion, ja, Feedback geben, Dialog. Nicht? Also man möchte ja sozusagen dialogisch den Reiter entwickeln. Man möchte ja selbstbestimmte Reiter haben. Ja? Ich möchte auch selbstbestimmte Verkäufer haben. Ja? Die sind dezentral tätig, den kann ich nicht jedes Mal hinterhersteigen und ich muss mich darauf verlassen können, dass die funktionieren und auch gut sind. Und insofern glaube ich, dass man da viele Parallelen ziehen kann, auch aus den Fragen, nicht? Also wenn man zum Beispiel mal, ich habe da so ein kleines Beispiel da gemacht, weiß nicht, ob das zu weit führt, wenn halt mal so in der Kinderreitstunde oder bei Jugendlichen halt mal ein Anreitweg nicht so besonders gut war, dann kann man das kommandierenderweise lösen und sagen, du reitest jetzt von da nach da und dann guckst du, dass du dann mit rüberkommst, klasse, nicht falsch verstehen. Oder ich kann natürlich sagen, meinst du denn, dass du deinem Pferd hinreichend Sicherheit gegeben hast, dass der den Sprung richtig absolvieren konnte? Und schon hat man eine ganz andere Gesprächsbasis, sage ich jetzt mal. Also insofern glaube ich, dass in dem heutigen Reitunterricht, der dialogisch und der sicherlich auch den Schüler mit einbeziehen soll, diese Fragen auch ganz hilfreich sein können.
Das ist der pädagogischer Ansatz, den ich total nachvollziehen kann, weil ich ja selber das als persönlichen Background auch habe. Jetzt kommt bei dir ja noch der entscheidende kommerzielle Bereich dazu. Business. Du bist Kaufmann. Hast im kaufmännischen Bereich, im weitesten Sinne, hast du Karriere gemacht, im Bankbereich. Wie verbindest du das Thema Reiten, das Thema Pferd, das Thema Business?
Einfach durch diese Verhaltensweisen, wie man jeweils miteinander umgeht. Also, ne, so, ich kann natürlich Verkäufer über harte Ergebnisziele gängeln, steuern. Das macht man natürlich auch. Natürlich, es gibt jedes Jahr die Uhren, das war ein freier Handelsvertreter, da steht jeden Monat die Uhr auf Null. Die müssen jeden Monat Umsätze machen, sonst gibt es am Ende des Tages kein Einkommen. Relativ schlicht. Jetzt kann ich natürlich mit Angst und Schrecken da arbeiten und kann sagen, also jetzt überhaupt und bei Zielverfehlungen und müssen wir mal reden. Und wenn zweimal Zielverfehlung, dann geht es hier bei uns nicht mehr weiter. Das ist die eine harte Variante. Die macht aber auch viel kaputt. Ja, die macht viel kaputt. Und wir haben letztendlich bei dem Thema Business war unsere Linie, dass wir die Außendienstmannschaft qualitätsvoll haben wollen. Wir wollen, dass die lange bei uns bleiben. Da gibt es natürlich Faktoren, die heißen gute Einkommen. Da gibt es aber vor allem auch Faktoren, die heißen Zufriedenheit. Ja? Und wir haben die Situation, dass also wir zum Beispiel in diesem großen Außendienst von 1000 Menschen so gut wie alle Führungspositionen immer aus den eigenen Reihen auch besetzen konnten. Ja? Wir haben die Leute entwickelt, die sind bei uns geblieben und die sind teilweise wirklich 25, 30 Jahre im Unternehmen geblieben, was bei einem Handelsvertretervertrieb nicht unbedingt die Regel ist. Also wir haben auch relativ hart kontrolliert, wie ist so die Qualität bei uns im Außendienst. Und da haben wir eine Fluktuation gehabt, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt lag. Also das sind so Qualitätskriterien, die sich langfristig auf auch Geschäftserfolg einfach auswirken. Und ich meine, das wichtigste Ziel für uns war immer Marktführerschaft. Ich sage immer Marktführerschaft forever war mein Kampfauftrag sozusagen oder mein Arbeitsauftrag. Und das haben wir letztendlich durchbekommen, aber eben nicht mit Druckerpressung und Gängelei, sondern eben mit Entwickeln, mit Perspektive geben, mit viel Kommunikation. Also es war schon ein interessanter Ansatz und den habe ich auch sehr genossen. Also das, man kann, es kommt wie beim Reiten auch, es kommt immer darauf an, wie man es macht. Ich kann natürlich mit Angst und Schrecken durchregieren, mit entsprechenden Konsequenzen, die ja dann auch wieder betriebswirtschaftlich schwierig sind, nicht? Weil wenn ich eine Kündigungsquote oder eine Wechselquote von 30% habe jedes Jahr, muss ich ja nachbesetzen, ich muss nachschulen. Also das sind auch relativ harte Business-Kennzahlen, die wir eben mit diesem eher kooperativen und eher auf Zusammenarbeiten ausgerichteten Ansatz.
Das ist interessant, das ist mir nämlich genauso aufgefallen. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gesagt, das ist irgendwie ein sehr, sehr sympathischer Ansatz, so wie du auf die Menschen zugehst, in dem Falle auf die Leserinnen und Leser zugehst. Also du hast mich persönlich angesprochen, du hast mich mitgenommen und du hast mich, wie man in der Pädagogik sagt, da abgeholt, wo ich stehe oder gestanden habe, bevor ich das Buch kennengelernt habe. Wie sind die Reaktionen, die du bisher hast auf dein Buch?
Also zunächst mal vielen Dank für deine Einschätzung und auch dein Lob ein Stück weit. Die Reaktion, das Ding ist ja jetzt 4 Monate auf dem Markt, sage ich jetzt mal einfach so. Und eine Erfahrung, die man ja auch macht in seinem Berufsleben, also entweder das Ding zündet gleich oder es zündet nie, sage ich jetzt mal so. Das muss ich jetzt natürlich noch durchschweigen oder es muss jetzt noch kommuniziert werden. Aber die ersten Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Also ich habe einmal von den Leuten, die in dem Buch da verewigt sind natürlich, die waren begeistert dabei, nicht? Also die haben da mitgezogen. Dann gab es einfach gute Kritiken, auch von wichtigen Leuten, Journalisten. Besonders überrascht hat mich, dass es im Nichtreiterbereich wirklich gut angekommen ist. Ich war mit meiner Beratungsfirma Performance Consulting auf der Messe Zukunft Personal in Stuttgart und hatte das auch dabei, im Übrigen mit fast 60 im Startup-Area, aber das ist eine kleine Randnotiz, und hatte da auch dieses Buch dabei und hatte natürlich auch dann meine anderen Angebote und so weiter, und die Leute sind alle auf dieses Buch reingegangen, ja. Und ich hatte dann auch einen Beitrag mit Messe TV, wo also ein expliziter Nichtreiter das auf 150 Zeilen so zusammengefasst hat, wie ich es also nicht besser wäre, hat sofort verstanden, warum ist es wichtig, dass man eben, dass es ein neuer Ansatz für Führung ist, Soft Skills, also diese ganzen Dinge kamen da alle. Also die Resonanz, um das zu sagen, ist sehr positiv. Ich arbeite jetzt ein bisschen an der Resonanz in der Reiterszene noch, aber ich sehe es eigentlich zu 80% eher in dem Management- und Business-Bereich und vielleicht zu 20% bei dem Writer. Aber ich finde auch diese, wie sich das gegenseitig befruchtet, finde ich
sehr spannend. Ja, das glaube ich auch. Und wenn man am Ende beide Gruppen sogar zusammenbekommt, die aus unserer Blase, aus der Reiter-Pferde-Blase herauskommenden und die der Blase ferner stehen, das wäre ja hervorragend, wenn das wäre. Das ist ja, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Und dieses Buch kann da, meine ich, eine Brücke bauen. Du warst Top-Manager im Bankbereich. Du hast dich jetzt vor einiger Zeit selbstständig gemacht, hast eine Unternehmensberatung. Wie geht's weiter bei dir?
Ja, also ich bin zunächst mal so unterwegs, dass ich jetzt als Gründer nochmal durchstarte, was mich also auch sehr freut. Also ich war schon mal während meines Studiums relativ viel selbstständig tätig, habe auch als Journalist gearbeitet und damals auch schon als Berater. Habe also für Geschäftsleute Reden geschrieben und Ähnliches mehr. Also insofern ist es für mich eigentlich so ein Rückbezug auf die Jahre, wo es mir schon mal sehr viel Spaß gemacht hat, da selbstständig unterwegs zu sein. Ich promote jetzt das Buch. Ich bin in besten Gesprächen mit dem Landgestüt in Marbach, was ja auch eine große traditionsreiche Lehrstätte ist. Da machen wir am 22. Juli jetzt eine Infoveranstaltung, wo jetzt auch schon die Anmeldungen kommen. Da werden also fast 40 Leute schon mal da sein, auch sehr relevante Leute aus der Pferdeszene. Dann bin ich in guten Kontakten mit der Hochschule in Nürtingen. Da gibt es einen Lehrstuhl für Pferdewirtschaft, wo ich glaube, Laura, du studiert hast, wenn ich das richtig weiß. Der Professor Dirk Winter ist ja auch ein sehr umtriebiger und sehr interessierter. Nürtingen ist 10 Kilometer weg von meinem Wohnort. Insofern habe ich natürlich auch mit dem Kontakt aufgenommen. Die Hochschule in Nürtingen hat eine Akademie, die sehr viele Weiterbildungsangebote macht. Immer natürlich mit dem Ansatz, das Hochschulwissen in die breitere Öffentlichkeit zu tragen. Mit denen bin ich auch in einem guten Gespräch und werde vermutlich auch da dann letztendlich Kurse anbieten unter dem Dach der Hochschulakademie. Da sind wir aber noch in Gesprächen, das ist noch nicht spruchreif, aber der Leiter der Akademie kommt am 22. auch mit nach Marbach und da werden wir einfach mal gucken, was da noch so geht. Also das wäre natürlich auch ein interessanter Ansatz. Die machen da sehr viel übrigens, die Hochschule, und bieten einfach Kurse für Weiterbildung, Grünlandbewirtschaftung ist
der Gehör. Also nicht nur für Studenten, sondern für die Gesamtgesellschaft. Das ist ein toller Ansatz. Es ist eigentlich schön, dass sein Leben sich jetzt ein bisschen abrundet. Du hast gesagt, so hast du angefangen. Auch der Markus Lemmle, den ich im Übrigen sehr, sehr schätze, der ist inzwischen in Marbach für die dortige Reitschule, Landesreitschule verantwortlich. Also insofern schließt sich auch da der Kreis, der dir damals den Ansatz gab und sagte, Mensch, Jörg, das wäre doch was, das mal zu Papier zu bringen und einer größeren Öffentlichkeit zu erklären, was wir vom Pferd lernen können. Hat man es sich so vorzustellen, wenn du jetzt in Seminare gehst, wenn du Kurse gibst, wenn du Lehrgänge gibst, Symposien, was auch immer, das ist der rote Faden, dieses Buch nimmst du mit nach dem Motto, das ist die Basis, die müsst ihr in Anführungsstrichen drauf haben, darauf beziehe ich mich, darauf komme ich immer wieder zurück. Ich will das als Lehrbuch einsetzen. Ist das so?
Ja, also so habe ich das auch so ein bisschen mitkonzipiert. Ich habe auch diese Marke Lernen vom Pferd tatsächlich eintragen lassen. Also wenn man mal ganz weit in die Zukunft springt und wenn man ganz weit nach vorne denkt, wäre es ja theoretisch auch denkbar, dass man dazu Lehrgänge macht, dann zertifizierte Coaches dann macht, möglicherweise unter dem Dach der Hochschule. Aber das ist jetzt ganz weit nach vorne gedacht. Das sind wir jetzt noch nicht, aber wenn da Interesse bestünde, könnte man das sicherlich machen und ich wäre auch gern bereit dazu, habe das auch signalisiert und die Türen sind da auch ein Stück weit offen. Aber das ist jetzt noch nicht spruchreif. Aber wenn man das noch ein bisschen weiter ausdenkt sich, könnte man sich vorstellen, dass man über den Dach der Hochschule dann eine zertifizierte Coach-Ausbildung macht. Man müsste dann natürlich gucken, dass also die Pferdequalifikation auch abgesichert wird, ein Stück weit möglicherweise über Lehrgänge, die ja bei der FN in großer Zahl laufen, einfach ein Sachkundenachweis da ist, wenn diese Coaches dann da unterwegs sind. Aber das sind, wie gesagt, das sind so Gedanken und Überlegungen, die müssen noch ein bisschen reifen, aber ich halte das für ein realistisches Bild.
Denn das ist das, was mir eigentlich auch durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube, du hast mit dem Buch Lernen vom Pferd, hast du eine Tür geöffnet. Und der Ansatz Marbach, der Ansatz Nürtingen Akademie, Hochschule, das sind für mich gute Ansätze. Aber das ist ja immer noch, wenn man so will, so ein bisschen regional da unten, in Anführungsstrichen, aus Warendorfer Perspektive betrachtet. Ich könnte mir schon denken, du hast das Wort FN eben erwähnt, dass die FN früh mit einbezogen werden muss. Du hast, meine ich, einen guten Schritt gewählt, das Buch im FN-Verlag zu veröffentlichen. Damit hast du da die erste Tür geöffnet. Und die zweite sollte man jetzt öffnen, aus meiner Sicht, mit der Gesamt-FN mal überlegen, wie man dieses Buch platzieren kann, immer in Verbindung mit weiteren Lern- und Lehrangeboten. Ich glaube, das ist ein unglaublich guter Schritt. Einmal in die Richtung, das ist jetzt meine persönliche Meinung, für uns Reiter, Menschen aus der Blase, aber auch darüber hinaus. Gibt es da weitergehende Gedanken? Du hast gesagt, das ist alles ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ein Mensch wie du, ist ja ein Visionär, da hättest du dieses Buch ja nicht geschrieben, der muss doch solche Gedanken eigentlich jetzt schon haben und vielleicht sogar erste Konzepte in der Schublade?
Also die Konzepte sind in der Schublade. Ich bin ja auch beim Bildungstag in guten Gesprächen mit Thies Kaspareit gewesen. Also herzlich gerne, herzlich gerne. Also wenn sich aus dem Gespräch heute so eine Perspektive entwickelt, dann bin ich gerne bereit, da auch mitzuarbeiten und da auch federführend mitzuwirken. Man muss halt gucken, wie man es platziert, nicht? Also weil es hat eben sowohl den reiterlichen Aspekt, klar, FN, es hat aber vor allem auch diesen psychologischen, erlebnispädagogischen, das muss man halt gucken, wie man das geschickt verheiratet. Aber ich bin da zu vielem bereit und vielleicht entsteht ja auch aus diesen ersten Überlegungen, oder es sind ja mehr, also was Marbach betrifft, ist es mehr wie die Überlegungen. Da haben wir fest vereinbart, wir kooperieren ab 26 und machen da einfach mal testweise 4 bis 6 Veranstaltungen. So, müssen wir dann Termine finden, müssen wir gucken, dass wir die Leute finden, dass wir die voll kriegen, alles klar. Aber das ist schon mal fest vereinbart. Und mit Nürtingen, das ist halt deswegen nicht so schlecht, weil da gibt es ja ein organisatorisches Gefäß, diese Akademie, so. Und da läuft auch sehr viel mit der regionalen Wirtschaft. Ja. Und die machen MBA-Programme, Weiterbildungen in jeder Farbe und Form. Und wenn das jetzt dann in Richtung FN auch noch einen Ast bringt, man muss ja halt gucken, wie weit die FN sich da positionieren möchte und wo sie da ihre Rolle sieht. Also ich bin da herzlich gern zu allem bereit, keine Frage.
Blick in die Zukunft, Lernen vom Pferd. Gibt es eine Fortsetzung vielleicht mal? Frage 1. Und wo stehen wir aus heutiger Sicht in 5 Jahren mit dir und deinem Buch?
Also eine Fortsetzung könnte ich mir der Gestalt gut vorstellen, dass man das auch zum Beispiel, sei es über die FN oder über die Hochschule, ein Stück weit begleiten lässt nochmal. Ne? Also dass man so Testveranstaltungen macht und dann einfach Teilnehmerreaktionen noch mehr einfängt. Also das wäre für mich noch ein Aspekt. Und wenn man nach weit nach vorne blickt in die Zukunft und über FN, über Hochschule, über weitere Bildungsträger sich da in die Richtung begebt, dass man da Coaches ausbildet, ja, dann könnte man natürlich schon auch drüber nachdenken, dass man dann einfach eine Vielzahl, Mehrzahl, wie viel auch immer, deutschlandweit von Trainern hat, die zertifiziert sind. Also wichtig ist mir ja, dass es kein Hokuspokus ist. Also wir lernen vom Pferd, wie ich es verstehe, wie wir es verstehen zusammen, Christoph, muss ja schon eine solide Basis haben. So. Aber wenn das die gemeinsame Linie ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da einfach Coaches auch ausbildet und muss man mal gucken, wo man da landet. Also der Markt für solche Trainings ist meines Erachtens auf jeden Fall da, weil die Firmen machen viel. Das wird auch so sein. Die kann auch weiter investieren, sage ich jetzt mal einfach. Und da neben einem üblichen erlebnispädagogischen Teil ohne Tiere so etwas Tiergestütztes noch zu etablieren und dann auch noch gerade mit dem Pferd. Also es gibt ja auch Lama-Führen und Eselwanderungen und solche Sachen. Aber da hat natürlich das Pferd eine ganz andere, also allein die 6000 Jahre Geschichte. Ja, ich meine, ich kann eigentlich keinen Menschen sehen, der Pferde nicht mag. Es gibt Menschen, die haben Katzen nicht so gerne oder die haben Hunden nicht so gerne, aber ein Pferd ist eigentlich grundsätzlich erstmal positiv besetzt. Die Leute wissen vielleicht nicht, wie mit umgehen. Das mag ja sein. Aber grundsätzlich sind Pferde positiv besetzt. Und da denke ich, kann man schon was draus machen nachher.
Wenn ich jetzt mein Schlusswort sage, eine Zusammenfassung, bevor ich dich darum bitte, noch was für die Podcast-Hörer zu sagen, muss ich sagen, ich habe manchmal den Eindruck, ich mag mich täuschen, dass Autoren froh sind, wenn sie den Inhalt zwischen die zwei Deckel gepackt haben, ihr Buch fertig haben und sagen, so, das ist es, jetzt muss es verkauft werden, lieber FN-Verlag, mach was. Bei dir ist es so, und ich habe dich ja jetzt erst persönlich kennengelernt, bei dir ist es so, als ich in dieses Buch hineinguckte, oder bei diesem Buch ist es so, habe ich gedacht, das ist ein Buch, das lebt. Das ist mehr als ein Buch, das ist ein Buch, was Freude hat, darin zu lesen, was einen motiviert und wo man sagt, da muss man mehr draus machen. Das ist nicht, ich sage es mal bewusst, totes Papier zwischen zwei Deckeln, sondern das hat irgendwie gibt einem ein Aufbruchgefühl. Und deshalb hat mich das sehr fasziniert und deshalb habe ich auch mit dem FN-Verlag, mit der Leiterin Lena Rindermann Kontakt aufgenommen, habe gesagt, können wir daraus nicht was Gemeinsames machen. Aus meiner Sicht wünsche ich dir jetzt viel Erfolg, dass das Buch wirklich weiterlebt und viele Menschen genauso begeistert, wie es mich begeistert. Und jetzt hast du das Schlusswort, um mal zu sagen, wo möchtest du hin mit diesem Buch?
Ja, Christoph, zunächst mal ganz vielen Dank für den Podcast, für die Gelegenheit, das Buch vorzustellen und auch für deine Einwertung. Es war tatsächlich so, also ich war ja nicht gezwungen, ein Buch zu schreiben. Ja? Also ich bin auch niemand, der meint, der muss jetzt ein Buch schreiben. Ich habe schon mehrere geschrieben und alles gut, ich brauche das jetzt nicht eigentlich. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich habe es hingelegt und wieder angenommen und hin und her. Also es war ein längerer kreativer Prozess. Und wenn man das zwischen den Buchdeckeln merkt, dann ist das ja wirklich also auch so gemeint von mir aus. Ja. Und totes Papier, du hast es gesagt, also für mich ist immer wichtig, dass man den Menschen was zu denken gibt. Man muss die bewegen, man muss sie ansprechen, man muss sie aus ihrer normalen Alltagsgeschichte rausbringen. Wenn man das schafft, ja, wenn man das schafft, dann hat man als Führungskraft und als Reiter ja schon ganz viel gewonnen. Und so war dieses Buch gemeint. Und wo es uns hinbringt miteinander, das schauen wir. Also ich hatte ja skizziert, dass es für mich jetzt nicht der Endpunkt ist, sondern eigentlich der Startpunkt für eine Reise. Ich habe jetzt hier ein Angebot gemacht an die Reiterszene, an die Managementszene, an verschiedene Leute, die sich mit dem Thema Lernen vom Pferd interessieren. Und ich bin jetzt gespannt, was an Rückmeldungen kommt. Und dann werden wir das einfach weiterentwickeln. Und ich sehe das als Startpunkt, nicht als Endpunkt, dass das Buch jetzt auf dem Tisch liegt und damit alles gesagt und getan ist. Also bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und ich bin da zu vielem bereit. Und ich denke, das Thema trägt auch, also so wie du es ja auch jetzt einschätzt. Und ich kriege auch Rückmeldungen von Leuten, die tatsächlich da mal ein bisschen reinblättern. Man muss die Leute erstmal überhaupt dazu bringen, so ein Buch aufzuschlagen. Das darf man sich auch nicht allzu einfach vorstellen. Ja. Und wenn das gelingt und dann entstehen da positive Emotionen und Berührungen, dann ist es ja okay. So war es gemeint.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch, lieber Jörg, Dr. Jörg Leitholf, Lernen vom Pferd und ich fordere, hoffentlich in deinem Namen oder sicherlich in deinem Namen, die Hörerinnen und Hörer auf, A, reinzugucken in das Buch und nicht nur reinzugucken, sondern sich genauso davon faszinieren zu lassen, wie ich davon fasziniert gewesen bin. Lest es, bewegt es in eurem Kopf und vor allem auch in eurem Herzen, versucht es umzusetzen und gebt Jörg ein Feedback. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die Kommunikation mit den Leserinnen und mit den Lesern. Das ist unser Wunsch. Ich bedanke mich.
Ganz vielen Dank, Herr Stefan.